Hanna, wir müssen reden.
Ich freue mich, Jenny.
Und wir reden heute nicht nur zu zweit. Wir haben endlich mal wieder einen Gast. Und wir bleiben so ein bisschen bei diesem Neujahrsthema und Neujahrsvorsätzen. Man kann sich ja nicht nur vornehmen, dass man mehr Sport macht, sondern man kann sich auch vornehmen, seine Wohnung so ein bisschen mehr in Schuss zu halten, ein bisschen mehr zu putzen, ein bisschen mehr Staub zu wischen. Und das geht nicht nur mit Wohnung, sondern das geht vielleicht auch mit Vereinen oder mit Verbänden. Und da kommt unser Gast ins Spiel. Der versucht nämlich, einen Verband zu entstauben. Unser Gast ist Marius Huth. Herzlich willkommen.
Hallo Jenny, hallo Hanna. Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da
Marius,
bist.
genau. Du bist ja nicht das erste Mal in unserem Podcast. Vielleicht erinnerst du dich, dass du zu einer der allerersten Folgen uns mal Sprachmemos geschickt hast. Da ging es um Timeouts. Die haben wir dann so ein bisschen verarbeitet in der Folge. Das heißt, das ist schon dein zweites Mal bei uns hier im Podcast. Und heute bist du hier, weil du, ja, wie schon gesagt, einen Verband entstauben möchtest, nämlich den Verband der deutschen Basketballtrainer oder den deutschen Basketballtrainerverband. So ist der korrekte Name, dem du als Präsident vorsitzt. Ist das
Das
richtig
ist
so?
richtig. Das ist komplett
Super.
richtig. Wobei das so entstauben so negativ klingt. Also den Verband gibt es in der Tat schon sehr, sehr lange. Und der war zuletzt ein bisschen eingeschlafen. Und wir wollen eigentlich so, ja, wir wollen was Positives machen, Positives bewirken. Und auf die tollen Sachen, die da früher schon mal passiert sind, die so ein bisschen eingeschlafen sind in den letzten Jahren, da einfach drauf aufbauen und ein paar, ja, tolle Events und Sachen für Trainer machen.
Ja, das klingt total spannend und genau deswegen haben wir dich eingeladen, dass du uns ein bisschen davon berichtest. Wir sagen also nicht entstauben, wir sagen wach küssen.
Ja, das gefällt mir.
Okay. Und wir handhaben das immer so in unserem Podcast, wenn wir einen Gast haben, die kommen eben oft aus der Basketballszene, dass sich der Gast immer erstmal legitimieren darf. Und das darfst du jetzt auch, Marius. Ich habe in unserer Planung, in unserem Verlaufsplan hier schon ein bisschen was aufgeschrieben, was ich so in der Hinterhand hätte, wenn du dich zurückhältst mit deiner eigenen Vorstellung. Aber du darfst jetzt mal voll rausblasen. Wer bist du und was machst du neben deiner Tätigkeit als Präsident sonst eigentlich noch so?
Ja, also bin Marius, bin jetzt 39 Jahre alt und bin seit 20 Jahren Jugendtrainer bei Alba Berlin, hatte jetzt im Mai mein 20-jähriges Jubiläum. Habe eigentlich mal ursprünglich bei TuS Lichterfelde angefangen als Jugendtrainer und dann aber wieder zu Alba Berlin in die Jugend gegangen. Bin da mein ganzes Trainerleben seitdem und habe eigentlich so alle Altersklassen durchlaufen, von U9 bis halt jetzt in die U19-Bundesliga, die ich gerade aktuell coache. Und darf dabei aber nach wie vor bei uns den Kinderbereich leiten, also den Mini-Basketball U14. Und ja, mache eigentlich dort im Verein alles, was so um Entwicklung von männlichen Nachwuchsspielern angeht, so alle möglichen Geschichten, Trainer ausbilden, Trainer fortbilden und so weiter. Und bin dann aber nach und nach in meinem Basketballleben noch mehr so in Ehrenämter reingerutscht, so ja auch in dieses Basketball-Trainerverband, Ehrenamt, war zwischendurch im Berliner Basketballverband als Miniwart, als sportlicher Leiter. Und darf jetzt auch mittlerweile schon seit, boah, das ist auch schon wieder 13 Jahre, bei den deutschen Jugendnationalmannschaften mitarbeiten und da verschiedene Jahrgänge betreuen und unter anderem ja zuletzt den wirklich tollen Jahrgang, der ja auch viel Schlagzeilen gemacht hat, 2006, die A, vor 2 Jahren Europameister geworden sind, der U18, und dann letzten Sommer nochmal einen Vize-Weltmeistertitel draufsetzen durften und damit wahrscheinlich die erfolgreichste männliche Nachwuchsmannschaft, die es jemals gab, betreuen.
Mit Sicherheit ist sie das.
Und auch die talentierteste. Und auch die talentierteste, muss man
Ja.
sagen.
Puh, ich weiß nicht, wenn das jetzt andere anhören, ob da leichte Kritik kommen würde, wenn du das sagst. So Jahrgänge sind ja immer sehr überzeugt von sich. Ich habe noch nie mit Jungs zusammengearbeitet, aber ich glaube, bei den Mädchen würde dann schon so kommen, wir waren vielleicht besser und das kannst du doch nicht so sagen.
Ich weiß, dass der Jahrgang 2000 bei den Mädchen ja auch sehr erfolgreich war und ja auch Europameister geworden ist, dann bei der WM ein bisschen Verletzungsprobleme hatte und da ja auch Spielerinnen rausgekommen sind, die jetzt mittlerweile in der WNBA spielen. Aber ich glaube, wenn wir uns so in 5, 6 Jahren wieder treffen in diesem Podcast, dass wir wirklich sehr, sehr viele von den jungen Männern sehen werden, die, glaube ich, im A-Kader spielen werden, NBA spielen werden und sehr weit nach oben kommen. Ich glaube, nochmal das Ergebnis von diesem weiblichen Jahrgang übertreffen werden. Aber mal schauen.
Ja, sehr coole Sache. Und das zeigt natürlich, dass du hier der absolute Fachmann bist. Wir sind sehr froh, dass du da bist. Ich ergänze mal noch, du hast auch selber gespielt, war auch nicht
Das stimmt.
unerfolgreich, warst auch selber als Spieler bei Europameisterschaften dabei. Das heißt, auch da bist du Hanna und mir voraus. So ab und zu streuen wir so ein, ja, aus meiner eigenen aktiven Karriere. Vielleicht kommen wir da heute ja auch noch zu, aber heute soll es ja
Du
eher
streust
um
das
das.
ein.
Ich streue das ab und zu ein, das stimmt. Aber heute soll es natürlich wirklich vordergründig um das Trainerdasein gehen. Und ich habe mal so ein bisschen die Homepage eures Verbandes durchstöbert und bin auf ein paar Fragen gestoßen. Und da würden wir jetzt einfach mal ansetzen. Und in der Regel gelingt es uns gut, dass wir irgendwie abschweifen und über irgendwas sprechen. Mal schauen, wie sehr wir heute abschweifen. Aber oft kommen wir dann auch zu den Sachen zurück, über die wir eigentlich sprechen wollen. Genau, fangen wir mal ganz einfach an. Was ist denn eigentlich der Deutsche Basketballtrainerverband und wen versucht er anzusprechen?
Da ist eigentlich der Name schon relativ passend. Also wir probieren eigentlich alle Trainer, die in Deutschland Basketball machen, egal auf welchem Level, egal ob du irgendwo eine WU9 machst, eine MU12, eine U19-Bundesliga, eine Damen-Bundesliga, was auch immer, egal welches Level du irgendwo coachst, wollen wir dir gerne ein Zuhause bieten, in dem du A, andere Leute findest, mit denen du dich vernetzen kannst, mit denen du dich austauschen kannst, wo du vielleicht Fragen stellen kannst, gerade als jüngerer Trainer irgendwie im Netzwerk. Und einfach Leute findest, die dir mit ihrer Erfahrung weiterhelfen können. Weil unsere Erfahrung ist ganz oft, ackern Trainer und Trainerinnen ganz, ganz viel bei sich in den Vereinen und haben tausend Sachen zu tun und haben tausend Probleme oder Herausforderungen. Und dann stellt man eigentlich fest, okay, diese gleichen Aufgaben und Herausforderungen gibt es woanders auch. Und vielleicht kann dir jemand von woanders helfen. Und so quasi diese Message, du bist nicht allein. Ne? Auch wenn du dich vielleicht relativ alleine da fühlst bei dir im Verein. Wir haben hier im Verband noch ganz, ganz viele andere Trainer, die vielleicht eine ganz schlaue Lösung haben für das, was dich gerade umtreibt und was dir gerade Sorgen macht. Und so ein bisschen in diesen Austausch zu kommen, das ist ein Ziel. Und auf der anderen Seite aber auch regelmäßig Input zu geben, so und in allen möglichen Richtungen. Wir haben jetzt angefangen, einfach erstmal mit so Standardsachen, nenne ich mal, dass einfach Trainer aus ihrem Alltag erzählt haben und da Wissen gegeben haben. Wir würden aber gerne auch in den nächsten Jahren dazu kommen, dass wir Wissen in allen Bereichen geben, von Psychologie über, wie gehst du mit dir selber als Trainer um, über was sind eigentlich so rechtliche Sachen, was darf eigentlich in so einem Vertrag, der mit dir geschlossen wird, drinstehen und was darf nicht drinstehen. Und über einfach so ganz, so auch so Standardsachen. Wie bringt man denn eigentlich den Korbleger bei? Wie sollte eigentlich so eine WU14 spielen? Wie entwickle ich eigentlich den nächsten NBA, WNBA-Spieler? Und einfach da möglichst viele Inhalte zu generieren, auf die die Trainer zugreifen können, wäre so ein Ziel in den nächsten Jahren.
Klingt alles sehr, sehr spannend. Wir gehen mit Sicherheit auch noch so ein bisschen auf die einzelnen Sachen ein. Aber nimm uns vielleicht mal so ein bisschen zurück. Du hast ja gerade schon am Anfang erwähnt, den Verband gibt es schon eine ganze Weile oder gab es auch schon, bevor du das Amt des Präsidenten übernommen hast. Seit wann gibt es den genau? Und warum hast du gesagt, mit deinen Mitstreitern, die vielleicht auch so ein bisschen vorangehen, wir übernehmen das Ganze jetzt?
Das resultiert eigentlich, so ich würde sagen, aus dieser Corona-Zeit, wo man angefangen hat, sich so über Zoom auszutauschen und zu treffen und über Sachen zu unterhalten. Und da sind so ein paar Kreise einfach bestehen geblieben. So, und ich nenne es jetzt einfach mal so, da war so ein Kreis der Bekloppten oder der Verrückten, die sich weiter getroffen haben und irgendwie dann auch waren, ja, wir sind jetzt alle so in dem Bereich irgendwas zwischen 30 und 45 und schon ein bisschen gestanden im Trainerbereich. Wie kann man eigentlich der nächsten Generation an Trainern helfen? Und was hätten wir uns eigentlich gewünscht, als wir jünger waren als Trainer? Was hätte uns geholfen? Und dann kam irgendwer von uns darauf, lass doch einfach mal einen Verband gründen. Warum auch immer, ich weiß nicht, wie man auf so Ideen kommt, das weiß ich nicht, aber da kam jemand drauf. Und da haben wir gesagt, ja, okay, warum nicht? Und dann kamen wir durch Recherche drauf, es gibt ja schon so einen Verband, der ba Verband der deutschen Basketballtrainer, der seit 1980 besteht, damals Sitz in Hagen gegründet wurde und wirklich über ganz, ganz viele Jahre ganz, ganz viele Sachen gemacht hat. Wir sind da so ein bisschen in die Geschichte eingestiegen. Die hatten auch schon Coachings mit Svetislav Pesic und Dirk Bauermann und wer da alles dabei war. Es ist ganz, ganz viel passiert. Aber halt die letzten 10 Jahre nicht mehr so richtig viel. Deswegen kannte den auch keiner mehr. Und der war auch von den Mitgliedern geschrumpft, bis auf 100 Mitglieder zurückgeschrumpft. Und dann sind wir in Kontakt mit denen getreten und haben herausgefunden, ja, die wären eigentlich ganz froh, wenn jemand anderes das Zepter übernimmt. Ja, und dann waren wir schneller, als wir gucken konnten, waren wir auf einmal in der Verantwortung und durften das übernehmen, durften die tollen Strukturen, die da aufgebaut wurden und auch das, was an finanziellen Reserven da waren, übernehmen und konnten quasi loslegen, haben die alten Mitglieder übernommen Und da auch, ich meine, da bin ich ja, glaube ich, hier, treffe ich hier auf offene Ohren. Wir haben genau 111 alte Mitglieder übernommen. Ihr dürft einmal raten, wie viele Frauen dabei waren.
Null wahrscheinlich.
Du bist zu pessimistisch, das gefällt mir nicht.
Okay.
Aber Jenny, was sagst du?
Ich sag drei.
Perfekt. Als wenn das, als wenn ich das, erzählt, das waren wirklich genau drei Frauen dabei, was natürlich eine traurige Quote ist, wo ich auch schon gesagt habe, das müssen wir dringend steigern. Jetzt kann man sagen, oh Gott, da sind wir eigentlich auch schon mal gleich wieder die Falschen, weil in dem Kreis der Verrückten, den ich gerade genannt habe, so die ersten Leute, da ist neben mir drin, der jetzt auch als Vizepräsident fungiert, Razvan Muntianu aus Nürnberg jetzt in Würzburg, da ist dabei Hanno Stein, der ja beim DBB auch die Traineraus- und Fortbildung geleitet hat, da ist Norbert Opitz dabei, Ross Jörgensen aus Ludwigsburg, Simon Bertram, also wirklich ganz verstreut durch Deutschland, ganz viele verrückte Typen. Aber wie ihr merkt, auch schon wieder nur Männer dabei. Das ist eigentlich schon mal auch ein Problem. Deswegen brauchen wir auch dringend ganz schnell engagierte Frauen, die Bock haben, sich dazu einzubringen. Ich habe auch schon zwei, drei direkt angesprochen und verhaftet. Die müssen wir jetzt nur noch in offizielle Funktion bringen. Aber vielleicht finde ich auch noch mehr Leute, die Zeit und Bock haben, was zu machen. Weil das ist, glaube ich, das Gute. Es gibt gar nicht so die klaren Anforderungsprofile. Wir haben, können gar nicht sagen, so, Hanna, du müsstest jetzt das und das machen. Sondern eigentlich ist unsere Idee so ein bisschen, wer immer Lust hat, sich in irgendwas zu engagieren und irgendwo einzubringen und irgendwie eine Idee hat, was uns voranbringen kann, das wollen wir irgendwie gerne umsetzen. Na klar, haben wir so ein paar Kernsachen, die erstmal am Anfang stehen, ne, dass wir eine Homepage haben, dass die auch noch sich weiterentwickelt und so fort. Aber eigentlich steht es dann an den Mitgliedern, das zu entwickeln, wo sie Bock haben, sich zu engagieren und wo wir was weiterbringen können, ohne dass dabei aber so ein Zwang entsteht. Ne? Weil das haben wir auch gesagt, so, die Zwangsämter haben wir verteilt, also den Präsidenten und den Schatzmeister und die so diesen ganzen, ich nenne es mal langweiligen Hintergrundzeug machen müssen, was immer keiner mag, Mitgliederverwaltung und sowas so, das machen wir schon alles und wollen dann eigentlich Leute finden, die einfach Input geben wollen oder sich irgendwas irgendwie einbringen wollen in den ganzen Laden rein.
Sehr cool. Als ich das gehört habe, und du hast es jetzt ja auch nochmal bestätigt, ich bin jetzt seit einiger Zeit raus aus dem aktiven Trainerbusiness in Deutschland und überhaupt, aber ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass dieser Verband existiert. Es ist wirklich das erste Mal, jetzt als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und wusste, wir sprechen mit dir. Ich war zunächst davon ausgegangen, dass ihr den gegründet habt, den Verband. Und als ich dann ein bisschen tiefer eingestiegen bin, beziehungsweise Jenny dann auch die Fakten einmal rausgearbeitet hat, habe ich mich richtig erschrocken, dass der anscheinend seit 1980 bestand, also durch auch meine ganze Trainerlaufbahn, würde ich mal sagen, und ich wirklich nie davon gehört habe. Deshalb ja, überrascht mich und freut mich aber, dass er sozusagen wieder, wie Jenny es so schön gesagt hat, wachgeküsst wird. Und glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir dann, oder in diesem Fall jetzt, hoffentlich über solche Plattformen genau das auch passiert, was du gerade sagst, dass einfach mehr Menschen sich dessen bewusst sind, dass es diese Möglichkeit gibt. Auf der einen Seite, um selber für sich als junger Trainer vielleicht dort auch Anknüpfungspunkte zu finden, und aber auch für Menschen, die sagen, nee, tolle Initiative, wir haben da eine gute Idee und wir würden gerne mitmachen.
Das merken wir auch sofort. Also wir sind jetzt in nicht mal einem Jahr von diesen 111, die ich euch genannt habe, auf über 330 schon gestiegen, obwohl wir noch gar nicht so viel gemacht haben. Also ja, wir haben die ersten kleinen Projekte gestartet und die ersten Sachen irgendwo gemacht und die erste Präsenz auch gezeigt. Aber wir sind eigentlich wirklich total leicht so gestiegen und haben auch so leicht positives Feedback bekommen, dass das natürlich Motivation ist, weiterzumachen, aber natürlich auch gleichzeitig auch wieder Aufgabe weiterzumachen, weil aus so einer Anfangseuphorie, die alle haben, musst du dann natürlich auch so ein regelmäßiges Arbeiten irgendwie hinkriegen. Aber da sind wir eigentlich recht optimistisch, dass wir das hinkriegen. Und wir haben schon die nächsten Projekte geplant und am Start, die bald reingehen werden. Das heißt, wenn man auf die Homepage schon ein paar Monaten schaut, wird da noch deutlich mehr passiert sein als bis jetzt schon.
Also exponentieller Anstieg der Mitgliederzahlen, das ist ja schon mal super positiv und wahrscheinlich auch total cool für euch. Was mich jetzt irgendwie so ein bisschen wundert, und ich meine, da seid ihr beide wahrscheinlich noch mal sehr viel tiefer drin gewesen, als ich das jemals war. Ich meine, ich hatte immer irgendwie so mein Lehramtsstudium, was ich mehr oder weniger nebenbei noch gemacht habe, und hatte da ja irgendwie auch klar das Ziel, da mal anzukommen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, das heißt, okay, in der Anfangszeit, in den 80ern, vielleicht noch bis Mitte 90er, Ende der 90er, lief dieser Verband und hatte wahrscheinlich auch guten Austausch, aber irgendwann ist er dann eingeschlafen. Das heißt, in den vielen Jahren hat sich ja anscheinend niemand gefragt, ob es eine Anlaufstelle für TrainerInnen gibt, zu der ich mal hingehen kann, wo es irgendwie als, ja, offizieller Verband dann irgendwie Strukturen gibt, sich auszutauschen, mal rechtliche Fragen zu stellen und. Habt ihr, also ja, du hast dir letztes Jahr dann anscheinend die Frage gestellt mit einigen anderen Verrückten zusammen, aber gab es das vorher in eurer Trainerinnenkarriere nie, dass ihr gesagt habt, ey, ich fühle mich hier irgendwie total allein mit meinen Problemen, mit wem kann ich mich mal austauschen?
Ich glaube ja und nein. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so ein selbsterklärendes Phänomen. Ich glaube, es ist einfach, man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, dass der Trainerberuf und etwas ist, was sehr alleine stattfindet und sehr schlecht organisiert ist. Ich glaube, das sind irgendwie, das ist sowas, was so eine Akzeptanz ist, in die man irgendwie reinwächst. Und ich weiß, dass zu meiner aktiven Zeit ich das große Glück hatte, und ich glaube, dass das für mich und meinen Werdegang oder meine Laufbahn auch extrem wichtig ist. Ich sage das auch immer wieder, das, was mich am meisten geprägt hat, wovon ich am meisten gelernt habe, war immer der Austausch mit anderen Trainern. Und zwar auf eine ganz natürliche Art und Weise und oft auch gar nicht organisiert im Sinne von Coach-Clinics, sondern einfach das, was Marius auch gerade beschreibt, dass sich einfach so ein paar Basketball-Verrückte zusammentun und einfach auf ganz natürliche Art und Weise über Basketball nachdenken, über Basketball sprechen. Ich hatte das große, große Glück, dass sich so eine Art Zirkel damals zu meiner ganz jungen Zeit aus den Trainerkollegen des MBV gefunden hat. Das sind viele Trainer gewesen, die mittlerweile oder die auch im Verlauf ihrer Karriere dann auch tatsächlich professionelle Trainer geworden sind, die bis heute in Ämtern arbeiten, wo sie immer noch Einfluss im Leistungssport haben. Und das waren Abende, wo man einfach sich bei irgendwelchen Camps um 10, darf man, glaube ich, vielleicht darf man das sagen, mit ein paar Bier und mit einer Flasche Whisky an den Tisch gesetzt habe. Und dann wurde irgendwie das Taktikboard rausgeholt und dann wurde einfach bis in die Nacht um 4, 5 über Basketball gesprochen. Und zwar auf eine total kreative Art und Weise, ne? Was muss man eigentlich machen? Und es würden Sets rausgeholt und es wurde philosophiert über Basketball und über Strukturen. Und das hat mich damals wahnsinnig geprägt, gar nicht, weil konkret Wissen vermittelt wurde, aber weil, glaube ich, jeder von uns eine Art und Weise entwickelt hat, auf Basketball zu gucken und über Basketball nachzudenken. Und das hat uns, glaube ich, alle bis heute geprägt. Und ich glaube, dass dieser Austausch, ich den damals hatte, und ich merke aber auch, wie viel das mit mir gemacht hat und wie mich das positiv beeinflusst hat. Und da haben wir auch oft darüber nachgedacht, was muss man eigentlich machen, um nächste Generation das gleiche Angebot zu schaffen und bis über Mentorships, bis über Basketball-Retreats, wo man sich einfach irgendwie eine Woche in irgendeiner Holzhütte in Dänemark einschließt und über nichts anderes macht, als über Basketball spricht. Aber irgendwie sind wir auf dieses Thema Basketballverband ehrlich gesagt nicht gestoßen. Aber ich glaube, dass es was total Wichtiges ist und dass es aber extrem wichtig ist, dass man erstmal ein Verständnis dafür entwickelt, dass man nicht Alleinkämpfer ist, sondern dass es eine Art Netzwerk gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was bisher irgendwie nicht als Basketballtrainer nichts ist, wo man automatisch dran denkt, obwohl es das in allen anderen Berufsfeldern eigentlich gibt.
Das ist spannend, was du beschreibst, weil es eigentlich haargenau mein Großwerden als Trainer beschreibt, dass ich auch eine Gruppe hier in Berlin hatte von damals auch wieder Basketballverrückten, will ich sie nennen, die auch als Trainer damals jung waren und jetzt auch gewachsen und auch eigentlich noch alle in irgendeiner Rolle irgendwo sind und irgendwo aktiv sind als Basketballtrainer in verschiedenen Bereichen und ich da meinen Austausch hatte und deswegen auch gar nicht so viel vermisst habe. Aber es ist halt auch ganz klar, dass es auch irgendwie was gefehlt hat. Zum Beispiel rechtlich hätte ich damals schon mal die eine oder andere Frage gehabt, als es auch gerade das ganze Thema Hauptamtlichkeit und sowas neu war. Da hat man immer gar keine Ahnung und dann sucht man sich hier und da was zusammen und ja, man findet irgendwie immer alles, aber so den Ort, wo man alles zusammenfindet und wo man relativ leicht auch Ansprechpartner findet, auch Leute findet, die wirklich auch Bock haben, dir dann zu helfen. Ja, vielleicht der Anwalt hier, der wirklich Bock hat, dann auch da, wenn du irgendwie ein Problem hast, sich für dich einzusetzen. Das gibt es halt, glaube ich, nicht überall. Und das wollen wir quasi so ein bisschen herstellen, dass du einfach weißt, da ist jemand, der hilft dir und nimm es oder halt nicht, je nachdem, ob du es halt gerade brauchst.
Ja, das finde ich ein total wichtiges Thema. Das war auch ein Punkt, den ich mir notiert hatte, so ein bisschen für den Podcast, ne? Weil ich das jetzt merke aus einer anderen Perspektive heraus, auch aus der Perspektive eines anderen Verbandes, anderen Landes heraus, dass wir da in Deutschland, glaube ich, auch noch sehr viel Aufholbedarf haben, weil es nämlich das, was du gerade beschreibst, eben bisher nicht in der Form gibt, ne? Also wir haben hier in Spanien jetzt, da ist das wirklich so, dass es Es gibt sozusagen beides. Es gibt einen Basketballverband, der Basketballtrainerverband, der wirklich ähnlich wie ihr das macht, sich zur Aufgabe macht, Coachtrainings zu organisieren, Trainerfortbildung zu organisieren, Events zu organisieren, teilweise auch Reisen irgendwohin. Und dann gibt es tatsächlich noch das andere, und das ist tatsächlich eine Trainergewerkschaft, ne? Also ein organisierter Berufsverband, der geleitet wird von einem Ex-Spieler, einem Ex-Trainer, aber natürlich die nicht nur sozusagen diese Basketballperspektive haben, sondern die auch Juristen sind und die tatsächlich nicht nur rechtliche Beratung anbieten, sondern wirklich auch Tarifverträge verhandeln, die mit den Ligen, mit den Vereinen an einem Tisch sitzen, die mit der ACB als Profiliga in Spanien die Tarifverträge für die Trainer ausverhandelt haben und die jetzt, deshalb bin ich mit ihnen in Kontakt, weil sie für der zweiten Liga, die sich so professionalisiert hat, dass natürlich jetzt auch mittlerweile da alle Trainer hauptamtlich sind, die wirklich auch Arbeitsbedingungen ausverhandeln mit den Clubs und jetzt gerade auch dabei sind, auch für diese zweite Ebene quasi Tarifverträge für Trainer zu entwickeln. Und ich glaube, das ist einfach ein Riesenthema und das ist aber, glaube ich, auch so ein kulturelles Thema, ne? Das ist etwas, was mir, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Trainerkarriere und ich glaube, dass das gefährlich ist so ein bisschen, weil wir oder ein Großteil der Trainer, die ich kenne und ich bin mir sicher, du gehörst auch zu diesen Menschen, die einfach bis heute dankbar sind dafür, dass sie Geld verdienen mit etwas, was sie gerne machen und was sie lieben und dafür sehr viel in Kauf nehmen und sehr viel in Kauf genommen haben, ne? Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir da als Gesellschaft grundsätzlich, die sich in diesem Bereich bewegt, auch ein anderes Verständnis und Selbstverständnis entwickeln, ne, dass unsere Arbeit einen Wert hat, dass wir davon leben müssen, dass es auch arbeitsrechtliche Bedingungen gibt, die auch ein Basketballclub, so ehrenamtlich er sein mag und so schlecht es ihm gehen mag und so unprofessionell die Strukturen sind, einhalten muss. Ne? Und das hat sich eigentlich über meine ganze Trainerkarriere hingezogen bis zum Ende. Und das geht wahrscheinlich 99% aller Trainer so, dass man sehr viel in Kauf nimmt, ne? An Abstrichen, die man im normalen Berufsleben. Die würde man überhaupt nicht diskutieren. Ne? Also, wie setzen sich Gehälter zusammen? Ne? Was ist das, was wird legal bezahlt und was wird eigentlich unter der Hand bezahlt? Man macht sich zu dem Zeitpunkt keine Gedanken über Laufzeiten von Verträgen, über Rechtsschutz, über Steuererklärungen, über Einzahlungen in Rentensystem, über Kreditwürdigkeiten. Das sind alles Dinge, die man dann kaufen will, wenn man denkt, man ist schon dankbar dafür, dass man zu der kleinen Gruppe gehört, die von Basketball leben können. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man das ein bisschen aufbricht in der Zukunft, auch bei uns in Deutschland. Deshalb finde ich das spannend, dass du sagst, das Thema rechtliche Beratung und Unterstützung in diesem Bereich ist auch etwas, was ihr euch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habt.
Auf alle Fälle. Also alles, was du angesprochen hast, teile ich komplett, ne? Und wir sind alle dankbar, dass wir da arbeiten dürfen. Und für mich ist das der geilste Job, den es gibt. Deswegen bin ich da auch drin geblieben und werde auch da drin bleiben. Und trotzdem muss man nicht alles mit sich machen lassen. Und trotzdem sind bestimmte Sachen okay und andere nicht okay. Genau dafür wollen wir stehen. Wir sind bewusst erstmal keine Gewerkschaft oder irgendwas, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen mit Spannung aufgeladen wäre. Und das wollen wir erstmal gar nicht. Wir wollen ja erstmal vereinen und da sein und erstmal so, wie du halt sagst, rechtlichen Hinweis geben, vielleicht auch mal sagen, so und so viele Tage Urlaub, keine Ahnung, was aber da so Themen sein können, das ist übrigens normal und das musst du nicht. Und du musst nicht 7 Tage die Woche 24 Stunden erreichbar sein, dann ist okay, wenn du da einfach mal die und die Grenze setzt, da einfach so in Austausch zu kommen und da einfach, ja, einfach so Rahmen zu zeigen, wie es aussehen kann. Und wer weiß, vielleicht gibt es in 20 Jahren dann auch eine Gewerkschaft, die daraus entstanden ist, das kann ich jetzt noch nicht absehen. Wir wollten erstmal schauen, wie entwickelt sich das, wie viele Leute kommen. Weil das hilft dann auch, wenn du sagen kannst, du, wir sprechen hier übrigens für 1000 Trainer und Trainerinnen in Deutschland. Und übrigens, wir haben alle eure Jugendbundestrainer sind übrigens hier bei uns in der Gewerkschaft. Übrigens alle, jetzt habe ich selber schon Gewerkschaft gesagt, aber ich kenne ja gar keine Gewerkschaft, sind in unserem Verband. Wir haben übrigens von den 40 WNBL-Trainerinnen sind auch 30 bei uns. Also wir vertreten hier wirklich was. Wir haben übrigens auch Bundesliga-Trainer bei uns drin. Ne? Also wir vertreten die ganze Breite und vielleicht hört ihr uns mal mit an. Vielleicht kriegen wir einen Platz an einem Tisch mit dran, irgendwo, um irgendwo mitzureden. Das sind alles Sachen, die, glaube ich, entstehen können, wenn wir erstmal so eine relevante Größe erreicht haben. Und wenn das so weitergeht wie momentan, bin ich mir sehr sicher, dass wir die bald haben und uns dann auch Gedanken machen können, ob man mit dieser Kraft oder Power oder Stimme, die man kriegt, auch irgendwo was Sinnvolles bewirken kann.
Was meint ihr beiden? Wie weit sind wir in Deutschland sowohl männlicher als auch weiblicher Bereich von Tarifverhandlungen entfernt für TrainerInnen? Oder habe ich irgendwie was komplett nicht mitgekriegt und die gibt es bereits? Gibt
Ich
es die,
kenne die nicht.
Marius? Okay, gut.
Ich kenne die nicht. Die einzige ich nenne sie mal Ebene, wo es sie, glaube ich, gibt, sind die Landestrainer und Trainerinnen, weil die häufig über den LSB angestellt sind in verschiedenen Situationen. Und da beim LSB, so kenne ich es vielleicht aus Berlin, aber weiß ich auch von ein paar anderen Landesverbänden, dass da beim LSB schon Rahmenverträge, Tarifverträge, an denen sich die Bezahlung und auch alles drumherum orientiert. Also in Berlin bin ich da ganz sicher, aber ich habe es auch aus anderen Verbänden gehört. Das heißt, in dieser Ebene ja. Es gibt so zwei, drei Sachen in der Nachwuchsbundesliga, wo quasi die BBL verpflichtend vorgeschrieben hat, dass drei Trainer eingestellt werden und die müssen ein bestimmtes Mindestgehalt verdienen von, jetzt müsste ich lügen, wenn ich die Zahl sagen würde, also es gibt da irgendwas, aber das ist alles, was es gibt. Also darüber hinaus gibt es meiner Meinung nach gar nichts. Darüber hinaus passiert ganz, ganz viel, was Hanna gerade auch schon beschrieben hat. Du kriegst hier eine 450-Euro-Stelle und dann kriegst du da nochmal einen Übungsleiter-Freibetrag und dann gibst du da nochmal, rechnest du nochmal Fahrtkosten ab, ne, mit deinem Auto und dann kriegst du hier nochmal eine Goldkarte von McDonald's oder was auch immer so. Und so setzt sich quasi dein Gehalt zusammen, um da irgendwie aus Netto gleich Brutto zu machen und das alles irgendwie gleich zu machen. Von daher, da ist schon noch sehr, sehr viel Wildwuchs unterwegs im Werk. Das Einzige, wo ich so Verträge kenne, sind Landestrainer. Ich weiß nicht, ob Hanna was anderes kennt, aber das ist zumindest das, was mir so bekannt ist.
Nee, ich hätte genau diese beiden Punkte jetzt auch genannt. Ich glaube, dass genau das ist bei Landestrainern, weil einfach eine andere Entity quasi verantwortlich ist und weil sie am LSB hängen. Und genau das gleiche Beispiel, was du genannt hast, was die BBL angeht. Auch in der DBBL gibt es sozusagen diesen Punkt, jetzt zu sagen, es gibt für Trainer ein Mindestgehalt. Das ist aber etwas, was jetzt nicht über einen Tarifvertrag verhandelt oder gesteuert wird, sondern das ist einfach etwas, was sozusagen die BBL sich ja selbst auferlegt hat. Und das sowohl für die professionellen Headcoaches als auch die Nachwuchstrainer. Aber das ist jetzt nichts, was über einen Tarifvertrag ausverhandelt wurde, soweit ich das weiß. Genau, aber es ist zumindestens schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und was natürlich im Bereich Profitrainer in beiden Ligen, also im männlichen und im weiblichen Bereich, mittlerweile da ist, dass auch Lohnabrechnungen auch im Rahmen der Lizenzprüfung eingereicht werden müssen, soweit ich weiß, dass zumindest schon mal ein bisschen diesen Wildwuchs an, wie setzt sich ein Gehalt zusammen, ein bisschen eindämmt, ne? Aber da ist extrem viel Raum weiterhin für, ich will nicht sagen Betrug, weil das hört sich falsch an, aber ich glaube, für Interpretationsspielraum und für Graubereiche, ne? Also wenn, Marius hat das eben angesprochen, ne? Also auch ich spreche aus eigener Erfahrung und ich habe Gott sei Dank am Ende meiner Trainerlaufbahn wirklich tolle Vereine gehabt, die da wirklich sehr, sehr, sehr pro Trainer agiert haben. Und das gibt aber auch Beispiele aus anderen Vereinen, die ich kenne und Gehaltsabrechnungen, die ich gesehen habe, wo tatsächlich irgendwie ein Realgehalt von X steht und dann gibt es aber nochmal irgendwie 500 Euro im Umschlag am Ende des Monats, von dem niemand was weiß. Und dann gibt es nochmal, dann gibt es eine Wohnung, die aber auch nicht als Geldwertervorteil auf der Lohnabrechnung erscheint. Dann gibt es ein Auto, was nicht als Geldwertervorteil auf der Lohnabrechnung erscheint. Und wenn dann solche Dinge passieren, dass dann auch diese Trainer auch während der Saison ihren Job verlieren, weil das gehört auch zum Trainergeschäft dazu. Dann hat man vielleicht irgendwie ein Nettogehalt gehabt von, keine Ahnung, 2.500, 3.000 Euro. Da hat man schon Glück gehabt. Das sind dann die wenigsten im weiblichen Bereich. Aber wenn du dann beim Arbeitsamt sitzt, dann kannst du von dem Entgehalt halt wahrscheinlich auch nur noch 40, 50% nachweisen. Und das sind einfach Dinge, über die sich dann in dem Moment keiner Gedanken macht. Und diese Fälle gibt es und die gibt es auch immer noch und die gibt es auch in der ersten Liga Frauen und die gibt es mit Sicherheit auch im männlichen Bereich. Und deshalb finde ich das auch sinnvoll, dass das zum Beispiel bei uns in Spanien getrennt ist, also sind zwei verschiedene Initiativen oder zwei verschiedene Verbände mit unterschiedlichen Zielen. Aber ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, da so eine Art Beratung und auch einfach einen Austausch zu schaffen, wo man einfach auch drüber sprechen kann und ausloten kann, gemeinsam mit Kollegen, wie weit geht man und wie weit lässt man aber auch vielleicht nicht zu, dass Verhandlungen mit bestimmten Resultaten enden. Ne?
Genau, das ist die Idee. Genau, wie du es beschrieben hast. Und alles andere muss man dann mal schauen, wo sich das hin entwickeln kann oder wird. Und vielleicht gründet man was anderes vielleicht. Wer weiß, das ist zu weit weg. Und ehrlicherweise, wirklich, da ist erstmal, steht erstmal davor, gucken, wie sich alles entwickelt, wie wird das angenommen, wie passt es, wo können wir uns einbringen. Und dann wird aber sowas hoffentlich irgendwann daraus folgen.
Klingt sehr spannend. Ich bin oft Hanna und ich beide, aber ich bin oft auch nochmal die, die so direkt den Finger auf die Wunde legt. Und ihr habt ja beide schon erwähnt, ne? Also viele, viele TrainerInnen in Deutschland, egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, machen das, weil sie irgendwie für die Sportart brennen und weil sie das oft auch für die Kinder und Jugendlichen machen oder die Erwachsenen, die sie eben trainieren. Ja, umso wichtiger ist es, dass sich da jemand dahinter klemmt, dass die eben auch gewertschätzt werden und ordentlich bezahlt werden und dann nicht irgendwie am Ende dastehen nach 10 Jahren, die sie das gemacht haben, vielleicht neben ihrem Studium. Ja, und dann haben sie halt irgendwie nichts in die Rentenkasse eingezahlt oder und fangen quasi bei null an, wenn sie dann in Anführungsstrichen was Richtiges machen oder sich ja einfach nicht mehr leisten können, in Anführungsstrichen eben weiter im Basketball zu sein. Also hoffentlich tut sich da was. Kommen wir mal so ein bisschen zurück zu unserem roten Faden. Ich habe noch eine Frage, die ich dazwischen schieben würde. Du hast ja schon erwähnt, wie groß der Anstieg eurer Mitgliederzahlen im ersten Jahr deiner Präsidentschaft war. Wie setzen sich denn eure Mitglieder zusammen? Hast du da einen Überblick? Habt ihr viele aus dem Profibereich? Habt ihr viele Ehrenamtler, die irgendwie nebenbei studieren oder noch einen anderen Job haben? Kannst du da vielleicht was zu sagen?
In der Tat momentan sehr durchmischt schon, was so das Alter angeht und auch die Tätigkeitsfelder. Wie ich dir gesagt habe, wir haben Bundesliga-Trainer dabei, die in der ersten Liga coachen. Wir haben Jugendnationaltrainer dabei, wir haben Landestrainer dabei. Ne? Also wir können zum Beispiel Heiko Tschach nennen, der weiblicher Nachwuchsbundestrainer ist, der ist bei uns dabei. Wir haben noch eine ganz große Zahl, ich nenne es mal von den alten Mitgliedern dabei, was von diesen 111, die da schon ewig dabei sind und die eigentlich quasi ihre Mitgliedschaft vor allem auch unterstützen, weil mit der Mitgliedschaft zahlt man ja auch einen jährlichen Beitrag von 60 € und einfach dadurch auch finanziell mit unterstützen, die teilweise gar nicht mehr im Basketball drin sind. Ne, wir haben ganz viele ganz junge dabei, wenn ich in die Datenbank reinschaue. Wir haben mittlerweile auch mehr Frauen dabei, wenn auch immer noch deutlich zu wenig. Was man merkt, ist, dass wir aktuell viel Zuwachs da haben, wo wir präsent sind. Das heißt, in Berlin sind zum Beispiel Norbert und ich unterwegs, auch in der Trainerausbildung, dann nennen wir das mal und dann merken wir schon, dass aus so einem C- oder D-Lehrgang aus Berlin sich dann Leute anmelden, weil die ein Interesse bekommen haben. Wir machen so einen Online-Zoom-Talk mit, keine Ahnung, Alan Ibrahimagic, der halt Leute anzieht und dann merken wir, dann haben wir danach einen Zuwachs von Leuten, die bei diesem Talk waren. Also aktuell kommt es von überall, aber halt vor allem da, wo wir irgendwie präsent sind und wir sind halt noch nicht flächendeckend mit einer Strategie unterwegs, dass wir sagen, wir sind jetzt in jedem Landesverband präsent und sind da überall am Start. Das entwickelt sich vielleicht dann noch irgendwann, aber die Zeit war einfach auch noch gar nicht, da so eine Mitgliedergewinnungskampagne zu entwickeln. Wir dachten erstmal, wir müssen was machen, was die Leute anspricht. Deswegen haben wir auch erstmal eine neue Homepage, neues Design. Wir haben einen neuen Namen, um einfach zu sagen, hey, das ist hier alles neu. Wir wollen ein paar Inhalte schaffen, mit denen man sich identifizieren kann, weil was bringt es uns, wenn wir jetzt hier irgendwie 1000 Mitglieder werben und ganz viel Energie da reinstecken, aber am Ende noch gar nichts bieten können. Wir wollen ja schon, dass die Leute auch irgendwas davon bekommen, wenn sie bei uns Mitglied sind. Und ja, dann wird sich das noch entwickeln. Und wir haben mal die Zielzahl ausgegeben, irgendwann, wir wollen eigentlich ein Drittel weibliche Mitglieder haben. Davon sind wir noch zu weit entfernt.
Okay, also noch keine 100 Trainerinnen, die bei euch im Verband Mitglieder sind.
Nein, die haben wir nicht. Ich würde behaupten, wir haben so an die 30, so in dem Dreh. Aber ich habe ja Hoffnung, dass jetzt vor allem im Rahmen auch alles, was so rund um die Damenweltmeisterschaft passieren wird, die in Berlin stattfindet. Da gibt es ja auch dann verschiedene Programme. Jetzt wurde gerade auch erst eins veröffentlicht, gestern oder heute würde ich sagen, wo es so um Nachwuchstrainerinnen geht. Und vielleicht können wir uns auch in dem Rahmen da irgendwie positionieren und mit einbringen und auch was mitmachen, dass wir vielleicht gerade in dem Rahmen allgemein nochmal mehr Frauen dafür bringen und junge Mädchen, dass sie Trainerinnen werden. Und vielleicht hat dann auch die eine oder andere auch Bock dabei, noch in so einen Verband mit reinzukommen. Wobei immer das Einzige, was meinem Verbandsding stört, das klingt irgendwie, alleine der Name, wie du vorhin sagtest,
Ja.
das klingt, allein der Name Verband klingt schon so eingestaubt irgendwie. Das muss man, weiß nicht, ob man das nochmal irgendwie, ob man das nochmal irgendwie wegkriegt, aber ja.
Ey, du
Ja,
musst
das ist
einfach immer nur
richtig.
mit der Abkürzung arbeiten. DBTV, das ist so ein bisschen kürzer und vielleicht catchier für junge Menschen.
Obwohl DBTV auch ein ganz schöner Zungenbrecher ist. Du hast es so raus, aber DBTV, na, es geht. Es geht.
Geht schon.
Geht, geht, geht. Aber du hast den Weg mit dem Zaunpfahl verstanden, Jenny. Also ich glaube, wir beide sind jetzt in der Pflicht auf jeden Fall, den weiblichen Anteil nach oben zu schießen. Obwohl ich muss sagen, wenn du sagst 30, dann habt ihr ja zumindest in der kurzen Zeit die Anzahl verzehnfacht der weiblichen Mitglieder, ne?
Das ist korrekt. Und die werden wir hoffentlich auch bald in unserem, ich sag mal, dieses Problem ist, die ganzen Begriffe klingen alle so verstaubt. In unserem Vorstand werden wir hoffentlich auch bald ein paar begrüßen können, die ich da schon angesprochen habe, weil es gibt ja, na, auch wenn es natürlich viel zu wenig weibliche Trainer gibt, es gibt ja genug tolle Vorbilderinnen auch, sagt er Vorbilderin, sagt das richtig ausgesprochen, genug Vorbilder, die gibt es ja, die muss man auch einfach nur sichtbar mitmachen und auch mit ermutigen. Ja, ich weiß, ja, zum Beispiel hier in Berlin, Franziska Winkelmann, die macht seit Jahren ganz, ganz viel, ja. Klar, willst du nicht noch ein Ehrenamt irgendwo haben, aber sei mal trotzdem da präsent. Dann kannst du ja tausend irgendwo nehmen, die wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Wir haben eine Mädchenreferentin in Berlin, ja, mit Leo van Dorn. Ja, warum soll die nicht einfach auch damit reinkommen? Sag mal, wir könnten ja wirklich, wenn wir uns jetzt hinsetzen, wir könnten uns locker 100 Namen zuschmeißen von tollen Basketballtrainerinnen, die wir haben. Wir müssen sie nur finden und ansprechen und so ein Angebot machen, dass die auch sagen, ja, na klar bin ich da dabei, ist gar keine Frage, warum bin ich noch nicht Mitglied? Wie geht das? Und let's go.
Nee, weil ich vor allen Dingen glaube, dass es gerade für Frauen wichtig ist, so einen Anlaufpunkt zu haben, weil ich das Gefühl habe, dass sozusagen oft weibliche Trainer einfach aufgrund der Tatsache, dass es nicht so viele gibt, oft diese Gruppen, wo sie sich austauschen können, wo sie irgendwie einen Anlaufpunkt haben, wo sie Austausch finden können, ist manchmal sogar noch schwieriger ist als für männliche Trainer vielleicht, weil es einfach eine größere Masse gibt, ne? Und ich bin ja auch selber irgendwie als Frau lange Zeit in diesem Bereich aktiv gewesen und ich habe mich da immer total wohlgefühlt. Ich habe aber auch überhaupt gar keine Berührungsängste, ob das jetzt irgendwie Männer sind oder männliche Trainer, mich mit denen auszutauschen. Aber ich weiß auch, dass es oft auch ein bisschen eine Hemmschwelle ist, sich mit Trainern, gar nicht männliche Trainer, sondern oft Trainer aus dem männlichen Bereich. Also ich glaube, dass es gar nicht so sehr das Geschlecht ist, sondern einfach immer dieses Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen andere Welt, der männliche Bereich, vielleicht ist da gar nicht so viel Interesse da, sich irgendwie mit Trainern aus dem weiblichen Bereich auszutauschen. Und deshalb glaube ich, dass es total wichtig ist und total gut ist, dass ihr da so proaktiv seid und dass ihr so ein Angebot schafft. Und es, glaube ich, auch total wichtig ist, dass ihr da erstmal dass sozusagen so eine Basis von Frauen, weiblichen Trainern oder Trainern aus dem weiblichen Bereich entsteht, weil das ist ja dann oft so ein Schneeballsystem. In dem Moment, wo man sozusagen in seiner eigenen Peer Group immer mehr andockt und immer, dass sozusagen dieser Schneeball immer größer wird, desto einfacher wird es dann auch. Aber es muss halt erstmal angestoßen werden. Ne? Deshalb finde ich das sehr gut, dass ihr da so einen Wert drauf legt. Und wie du schon sagst, ich glaube, es geht dann auch so ein paar Referenzen zu haben oder ein paar Gesichter einfach zu haben, die dann auch wieder motivieren, dass diese Gruppe einfach größer wird.
Ja, Hanna, ich glaube, wir haben da ja schon oft genug auch über unsere eigenen Erfahrungen gesprochen, ne, was TrainerInnen-Ausbildung angeht, dass man da irgendwie die einzige Frau ist teilweise, keine Referentinnen bei Ausbildungen und. Deswegen bin ich da ganz bei dir. Also total cool, dass ihr euch da auch so ein Ziel gesetzt habt, hey, mindestens 30% davon sollen auch Frauen werden, einfach um auch deren Wichtigkeit zu unterstreichen. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen auf die, sag ich mal, den inneren Kreis an Verrückten, die dann anscheinend letztes oder vorletztes Jahr irgendwann da gesessen haben. Ja, lass uns einen Verband gründen. Wer gehört denn neben dir dazu, Marius? Und vielleicht auch so ein bisschen, welche Expertise bringen die mit in den Verband ein?
Ich weiß wirklich noch nicht mehr genau, wer der Verrückte war, der eigentlich dann einen Verband machen wollte, weil das ist irgendwie ein bisschen, also
Nicht
merkwürdig.
du.
Aber nee, wirklich nicht. Also das ist, ich war eigentlich der
Okay.
Letzte von diesem Verbandsding so, und dann bin ich aber der, der übrig geblieben ist, der dann als Präsident gewählt wurde. Nein, das war wirklich nicht ich. Ich glaube, die True Story ist wirklich, dass Norbert Opitz, der auch bei Alba Berlin arbeitet, dass der hat eine Ausbildung gemacht zum Visionskognitionstrainer. Und da gibt es einen Verband, der Visionskognitionstrainer. Und da war, glaube ich, so nach dem Motto, okay, wenn die einen Verband haben, warum haben die Basketballtrainer eigentlich keinen Verband? Und so ist das, glaube ich, entstanden. Aber genau, Norbert ist einer von den Menschen, der da ganz, ganz umtriebig ist. Wie ich vorhin schon einmal sagte, Hanno Stein, der ja beim DBB dann auch die Trainerausbildung geleitet hat im letzten Jahr und da auch eine tolle Schnittstelle auch mit quasi war, um das so ein bisschen auch mit zusammenzubringen. Weil am Ende wollen wir auch nichts gegen den Deutschen Basketballbund machen, überhaupt nicht. Und auch gegen gar keinen, der irgendwo schon besteht, sondern im Idealfall mit den Leuten zusammen. Ross Jörgensen aus Ludwigsburg, Simon Bertram, also die Qualität bisher war eigentlich vor allem Basketballtrainer, am Austausch interessiert und ein bisschen verrückt und ja, irgendwie immer noch ein Fenster Freizeit abends finden, um sich auszutauschen. Und da haben wir halt dann oder suchen wir halt drumherum halt Leute, die genau das abdecken, was wir nicht sind. Also den Rechtsexperten haben wir zum Beispiel nicht. Also haben wir geschaut, wer sind denn vielleicht schon bestehende Mitglieder, Leute, die wir kennen, die aus dem Basketball kommen und als Anwalt arbeiten. Wer baut uns denn eine Homepage? Wer, ne, dann haben wir zum Beispiel auch den Dre Vogt angefragt, der auch bei uns mittlerweile Mitglied ist, weil der macht einen tollen Podcast. Also warum leitest du nicht unsere Trainer-Talks, mit denen wir angefangen haben, weil du machst das viel besser am Ende als einer von uns. Und so schauen wir eigentlich nach und nach, was sind so Leute, die uns irgendwie ergänzen können, in dem, wo wir kein Wissen haben, weil so verrückt ist dann keiner von uns, dass auf einmal dann noch eine Rechtsausbildung machen möchte und zum Rechtsexperten werden möchte oder was auch immer. Und wir schon gemerkt haben, dass unsere Qualifikation, wir haben alle tolle Drills drauf und die wollen wir auch irgendwann mal teilen, dass wir quasi mal zeigen, wie sieht denn so eine Trainingswoche bei Norbert Opitz aus, wie sieht denn so eine Trainingswoche bei Ross Jörgensen in Ludwigsburg aus und so weiter. Aber so das bunte Feld drumherum, das suchen wir uns nach und nach zusammen. Und vielleicht finden wir auch irgendwen jemand, der Bock hat auf Mitgliederverwaltung, dass auch das irgendwann bei uns hängen bleibt. Aber ich glaube, den werden wir nie finden, der auch sowas noch Bock hat. Aber mal gucken. Vielleicht gibt es auch den.
Spoiler, hier wirst du auch nicht fündig werden, wahrscheinlich.
Auf gar keinen Fall.
Aber vielleicht seid ihr ja die, die irgendwann dann noch einen Podcast für uns machen. Vielleicht gibt es eine Podcast-Reihe, wenn wir irgendwann sagen, Podcast wäre auch was Geiles oder es wäre eine Plattform, dass wir hören. Weißt du, so entstehen ja dann quasi am Ende Sachen. Man findet immer
Total.
irgendwen, der Bock hat, sich zu engagieren. Und da muss man herausfinden, wo sind dessen Stärken und wo kann man den einbringen. Ohne das, und das wissen wir alle, das ist ein Ehrenamt, das darf dich jetzt nicht in Handschellen legen. Da darfst du nicht jetzt jede Woche das Gefühl haben, Scheiße, ich muss da 10 Stunden irgendwie machen, sonst funktioniert es nicht. Sondern es muss ja irgendwie in der Freizeit machbar sein, dass man gerne irgendwas einbringt und sich nicht gezwungen fühlt.
Für den
Ja,
Podcast würde
total.
ich mich melden, sage ich hier jetzt schon mal. Ich weiß aber nicht, ob Dre Vogt sich da auf die Füße getreten fühlt. Der macht Podcasts schon wesentlich länger als ich oder wir. Hanna, mit dem hast du übrigens, oder haben wir auch Überschneidungspunkte. Der hat ja auch mal in Wolfenbüttel Basketball gespielt selber, in der zweiten Liga,
Echt?
soweit ich weiß. Ja, vor
Na,
unserer
siehst du, das
Zeit,
wusste ich
aber
gar nicht.
vor unserer Zeit in Wolfenbüttel.
Idee gleich von mir, was ja vielleicht sogar schon eine gute Initiative wäre, wäre auf der Homepage eine Liste von Podcasts, die sich mit Basketball beschäftigen, zum Beispiel, ne? Dass die Mitglieder sehen, guck mal, das sind verschiedene Podcasts, die sich mit dem Thema Basketball im deutschen Raum beschäftigen. Falls du Lust hast oder falls es Themen gibt, die dich interessiert, hier findest du schon mal ein bisschen was.
Ist eine Vorbereitung. Also eine der nächsten Sachen, die auf die Homepage kommen wird, ist genau sowas wie eine Linksammlung, Wissenssammlung. Was sind eigentlich so die zwei, drei coolen Homepages, wo man was erfährt? Was sind die zwei, drei coolen Podcasts? Was sind die zwei, drei Bücher, die wir eigentlich empfehlen würden? Also das ist wirklich schon, die Idee ist schon in
Cool.
Vorbereitung und muss im Hintergrund umgesetzt werden. Und das wird ziemlich sicher in den nächsten 2, 3 Monaten da sein, weil es am Ende auch kein Hexenwerk ist, sowas umzusetzen. Ja, aber das wird kommen.
Sehr cool, sehr cool.
Und da seid ihr dabei.
Okay, da bestehen
Wir
wir
müssen nur
drauf.
gucken, das ist auch wieder, du willst ja keine, so, du willst ja auch immer Sachen nicht ausspielen, dann frage ich, welche Reihenfolge machst du denn dann, ne? Welchen Podcast packst du nach ganz oben und so, ne? Das ist ja dann, alles hat immer eine Message und,
Alphabetische Ordnung ist immer das, wo man
das ist so ein
am wenigsten
Laufband,
Leuten auf
dass
die.
das durchläuft und es hat keine Reihenfolge, sondern das ist einfach so ein Endloskreis, der sich dreht. Ich komme nochmal zurück, nur ganz kurz auf die Mitgliederverwaltung, eigentlich nur als Überleitung, weil da gibt es ja wahrscheinlich auch, oder weiß ich auch, da gibt es ja auch digitale Sachen und Technik, die dabei helfen kann. Und darauf würde ich jetzt auch gerne mal zu sprechen kommen, weil wenn wir über Entstauben oder viel besser Wachküssen sprechen, reden wir ja wahrscheinlich auch über Fortschritt, was die Technik angeht, ne? Ich habe gesehen, ihr macht ja auch sehr, sehr viel digital. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen sagen, was ihr da für Tools habt. Also, du hast ja schon gesagt, ihr habt irgendwie Online-Fortbildungen, ihr habt den Coaches Talk, dann habt ihr ja für die Mitglieder diesen Hub, wo man sich dann anmelden kann. Wie geht ihr also diese Sache an?
Wir probieren eigentlich fast alles digital zu machen, was wir so an Wissensvermittlung machen. Wir wollen immer so Treffen in Realität auch haben, die sollen entstehen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr in Dortmund eine erste Coach-Training durchgeführt, speziell für den U14-Bereich, wo wir uns Referenten geholt haben. Haben die dann auch aufgezeichnet und die stehen auch bei uns im Hub zur Verfügung. Also wir machen auch digitale Sachen, weil am Ende ist der Austausch Person zu Person. Oder wie Hanna vorhin meinte, dann auch mit einem Bier oder was auch immer man gerne trinken möchte, kann ja auch eine Apfelschorle sein oder Kaffee, ist, glaube ich, schon am produktivsten. Am Ende, also diese Orte muss es geben, aber alles andere soll eigentlich digital passieren. Und deswegen probieren wir möglichst viele von den Coach-Trainings, die es mittlerweile gibt, aufzubereiten, dass man sich die nochmal anschauen kann. Wir haben einen monatlichen Coaches-Talk initiiert, wo wir wie vorhin schon mal genannt, Alan Ibrahimovic hatten, wir hatten Thorsten Schierenbeck, wir hatten Alex Arama, der nächste WNBA-Coach in Portland wird, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und so Leute dabei, das wollen wir auch fortführen. Wir haben einen Hub, der quasi nur für die Mitglieder ist, wo Wissen aufbereitet werden soll. Da soll bald eine Lernplattform integriert werden, wo man dann wirklich auch Lernreihen machen kann zu verschiedenen Themen. Das ist so alles das, was in der Vorbereitung ist. Wer regelmäßig passiert ist, digitale Coach-Clinics, eine Coach-Clinic vor Ort und so ein bisschen erstes Wissen aufbearbeitet und Coach-Clinics aufbearbeitet in dem Coaches-Hub.
Und das dann alles auch, das hattest du ja auch gerade angesprochen, in Zusammenarbeit mit dem Spitzenverband. Das heißt, ich als Trainerin muss meine Lizenz verlängern. Ich mache was bei euch. Das kann ich mir auch anrechnen lassen. Oder ist das noch in Arbeit, dieser Schritt?
Das ist noch in Arbeit, kann ich
Okay.
sagen. Wir wollen auf alle Fälle zusammenarbeiten mit dem DBB. Das ist unser großes Ziel und da sind wir auch total partnerschaftlich unterwegs. Es gibt also unsere Klinik in Dortmund, die wurde schon von Landesverbänden anerkannt. Also im Westdeutschen Basketballverband, im Berliner Basketballverband konntest du diese Klinik nehmen, um deine Lizenz zu verlängern. Für eine AB-Fortbildung hat das noch nicht gereicht, aber wer weiß, vielleicht kommen wir auch in Zukunft dahin, dass wir gemeinsam eine AB-Fortbildung irgendwo gestalten, dass du den Inhalt dafür nehmen kannst und dann nutzen kannst. So Sachen dauern einfach auch Zeit, ne? Und wir müssen auch Sachen priorisieren. Und gerade wenn es so um Lizenzsachen geht, da musst du auch immer Regularien haben. Und da kann man schon ziemlich schnell in langweilige Themen überdriften. Steht an, mal gucken. Aktuell könntest du mit uns noch nicht deine AB-Lizenz verlängern, sondern nur deine C-Lizenz in vielen Landesverbänden. Wir wollen aber auch so Sachen machen. Das wollen wir auch machen. Wir wollen andersrum, wie wir den Coaches Wissen geben wollen. Wollen wir auch Landesverbänden helfen? Wir hatten jetzt schon Fälle, da wollte ein Landesverband eine Trainerausbildung machen und hatte keine Referenten. Und die haben quasi
Okay.
uns angefragt und wir haben den Referenten vermittelt, die sie nutzen konnten, um ihre C-Lizenz in wo auch immer durchzuführen. Und wir haben quasi den Referenten gebracht. Das heißt, die hatten Leute, die was machen konnten. Die Referenten konnten ein bisschen Geld verdienen dabei. Und so quasi einfach so Need und Leute zusammenzubringen, ist auch eine Sache. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Jobbörse, weißt du, wo man dann sagen kann, hey, dieser Verein sucht die und die Trainerinnen oder den Trainer und dass dann auch Trainer sehen können, okay, diese Jobs sind eigentlich wirklich auf dem Markt, weil bis jetzt geht das ja auch ganz viel nur über Kontakte und über ich kenne irgendwen oder irgendwo ist was ausgeschrieben auf einer LSB-Seite, das aber keiner findet. Also das ist schon auch was, was in unserem Kopf drin ist, wie wir eigentlich das, was gebraucht wird, mit den Ressourcen, die wir haben, irgendwie zusammenbringen können.
Spannend. Ja, dieses Thema Jobbörse hatte ich aber auch im Kopf, weil ich irgendwie davon ausgegangen war, dass ihr das auch schon habt. Aber wenn ihr das noch nicht habt und das kommt, das glaube ich, ist auch etwas, was wirklich fehlt auch. Also es gibt zwar so eine Art Jobbörse, glaube ich, auch von der Trainerakademie des DBB, aber die am Ende sind die wirklichen Stellen, wie du schon sagst, werden eigentlich anders vergeben, nämlich direkt oder über Kontakte oder über Agenturen in dem Fall eventuell. Aber so ein Ort, wo man irgendwie auch die Clubs einfach auch wissen. Oft ist es ja so, dass die Clubs auch gar nicht wissen, wie finde ich eigentlich einen Trainer oder wo kann ich eigentlich eine offene Stelle so platzieren, dass sie auch an die Leute kommt. Deshalb, ja, auf jeden Fall sehr
Du
coole
hast
Idee.
keine Ahnung, wie viele Vereine mich jeden Sommer anrufen und fragen, hast du noch einen Mini-Trainer? Kann
Ja,
ich was
nee,
erklären? Ja,
total.
also,
Ja.
ja hab ich nicht
Ja.
leider. Ich wünschte, ich wünschte, ich hätte, aber ja,
Ja.
dafür Ort zu schaffen, wird auch ein Ziel auf alle Fälle.
Ja, sehr cool.
Ja, das zeigt ja, wie groß auch ja, der Need dafür ist. Ne? Nicht nur irgendwie TrainerInnen sehen euch als Anlaufstelle und das Netzwerk ist sehr viel vielschichtiger als nur TrainerInnen tauschen sich aus, sondern Verbände kommen und fragen an oder Vereine können irgendwie über Empfehlungen an TrainerInnen rangelangen und. Also wirklich sehr, sehr coole und in meinen Augen, oder ich glaube, ich kann auch für Hanna sprechen, in unseren Augen sehr, sehr wichtige Sache. Dann kommen wir jetzt mal zu unserer letzten Kategorie. Marius, wir haben ein Basketball-ABC gehabt. Das haben wir abgeschlossen, weil wir alle Buchstaben des Alphabets durchgegangen sind mit Basketballbegriffen. Und jetzt sind wir bei einer Kategorie, die heißt What If? Da kannst du eine Was-wäre-wenn-Frage stellen. Du darfst dir sehr gern spontan selber eine ausdenken. Ansonsten haben Hanna und ich eine vorbereitet, die du beantworten darfst. Soll ich mal
Ich nehme
anfangen?
gerne erstmal eure, ich gebe erstmal eure Frage genau und gucke mal, ob ich noch was finde.
Okay, sehr gut. Ich fange mal an. Meine Frage beruft sich auf ein Gespräch, Marius, was wir vor ein paar Monaten hatten. Da hast du mir nämlich auch von dem Verband erzählt und von deinem Vorhaben oder deiner Idee, bei Eintritt eines Trainers, einer Trainerin so ein kleines Geschenk zu machen. Ich weiß nicht, ob das schon umgesetzt wurde.
Nee, noch nicht, aber ja.
Und das fand ich eine
Leider
sehr, sehr
nicht.
coole Idee. Deswegen frage ich jetzt nochmal danach. Also, what if, was wäre, wenn der Deutsche Basketballtrainerverband jedem neuen Mitglied ein Buch zum Thema Basketball/Sport schenkt? Welches wäre es?
Spannende Frage, weil wirklich genau über so Sachen haben wir uns Gedanken gemacht. Da warst du ja mit dabei. Was können wir eigentlich wem geben? Weil du zahlst ja Mitgliedsbeitrag und wie bringen wir dich rein? Wir hatten dann so ein Coaching-Board erstmal als Idee, was ich aber, wir haben auch ein geiles entworfen, ist aber am Ende sehr teuer. Bei Buch wäre ich wahrscheinlich, bis wir eins selber schreiben und das irgendwie haben, was ich wirklich sehr oder wen ich gut finde, wen ich gerade auch schon mal genannt hatte, wer gut darin ist, so neue Erkenntnisse relativ simpel darzustellen und recht anschaulich, ist Alex Arama. Und deswegen wäre wahrscheinlich momentan mein Tipp davon, von ihm das Transforming Basketball Buch zu nehmen und das Leuten in die Hand zu drücken, einfach um so ein bisschen, ich sag mal so alte Denkweisen ein bisschen aufzurütteln und ins Nachdenken zu bringen. Und das macht er, glaube ich, immer so ganz gut. Könnte tausend andere Bücher noch nennen, so zum Thema Lernen und wie so alles, was Rob Gray rausgebracht hat und so verschiedene Geschichten. Aber wenn ich eins nehmen müsste, wäre es ziemlich sicher Transforming Basketball aktuell.
Okay, cool. Hanna, hast du eine spontane Idee?
Ja, tatsächlich. Es ist aber auch ein Buch, was sozusagen nur peripher mit Basketball zu tun hat, aber was ich super gut finde und was ich jedem Trainer empfehlen würde zu lesen, auch wenn es nicht mit, also es kein Basketball-Fachbuch ist, aber The Culture Code. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von Daniel Coyle. Ja. Das ist ein wirklich richtig gutes Buch. Da geht es um, wie erfolgreiche Gruppen funktionieren, warum sie funktionieren und wie viel sozusagen Kultur Einfluss auf Erfolg hat und an verschiedenen Beispielen. Ein Beispiel ist tatsächlich auch San Antonio Spurs als Beispiel, das tatsächlich auch dann aus der Basketballwelt kommt. Aber es gibt Beispiele wie Google, wie NASA-Programme, also wie Navy SEALs. Also was ist sozusagen der Code hinter oder der Kultur, die dazu führt, dass es wirklich über mehrere Generationen Gruppen erfolgreich sind? Das ist ein sehr gutes Buch.
Lustig, weil liegt bei mir, ich bestelle andauernd Bücher, die mich interessieren und liegt auf meiner Zu-Lesen-Liste, die leider
Hast du da nicht?
momentan, nee,
Hast du nicht
bei
gelesen?
mir,
Ah.
nein, die liegt auf dieser, also es liegt da liegen leider 10 Bücher aktuell. Vielleicht packe ich es ganz nach oben jetzt. Das ist das nächste, was ich lese. Also ich habe
Ja?
es, aber habe noch nicht reingeschaut.
Ja, dann ich kann dir sagen, schau rein und lese es. Es ist ein wirklich gutes Buch. Und es lässt sich auch super gut weglesen. Es ist sehr angenehm zu lesen.
Okay, ich habe auch noch eins. Ich muss
Jenny,
echt
ja, genau.
gestehen, ich habe das noch nicht gelesen, aber es wurde mir von so vielen Leuten empfohlen, zuletzt bei meiner DOSB-Athletiktrainer-Ausbildung. Und das ist Legacy von James Kerr. Da geht es, oder der berichtet über die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft. Und da geht es eben auch um Kultur und, ne, irgendwie, die kriegen auch nicht alles bezahlt, die räumen die Kabine auf. Und wie werden die mit solchen Werten, die sie leben, jeden Tag leben, eben zu so einer erfolgreichen Nationalmannschaft, Mannschaft, Sportmannschaft. Und das soll auch sehr, sehr gut sein. Und ja, das liegt tatsächlich auch, also jetzt habe ich gerade so einen dicken Wälzer, den ich noch lesen möchte, aber das ist dann das nächste, was ich lese und das soll auch ziemlich gut sein.
Das ist witzig, das
Ja.
wurde mir auch empfohlen. Wir haben da noch nie drüber gesprochen, Jenny, aber ich weiß
Ja.
gar nicht mehr, wer mir das empfohlen hat. Aber ich habe irgendwann vor ein paar Monaten, genau so wie du es gerade beschrieben hast, genau so wurde mir das auch empfohlen. Ja.
Kann
Die
ich mal
drei
mit oben
Bücher,
drauf geben?
ja,
Das ist
sehr
es. Also
gern.
ich habe es gelesen, lest es. Es ist
Ah,
super.
mega. Dann kommt das Jenny, diese
direkt
drei
nach dem, was ich
Bücher,
jetzt lese.
genau, diese drei Bücher können wir in die Caption unseres Podcasts aufnehmen. Nochmal.
Machen wir.
Gut, soll ich in meiner What-If-Frage noch einmal, die geht auch an Marius, aber die kannst du dann später auch beantworten. Ich hoffe, dass die Antwort jetzt nicht das ist so eine offene Frage, die wahrscheinlich dazu führen könnte, dass man jetzt irgendwie auch den Podcast sprengt. Deshalb jetzt schon mal vorweg, es vielleicht zu versuchen, kurz zu beantworten. Aber wenn du das System Basketball in Deutschland, Marius, oder What-If, ja, du das System Basketball in Deutschland komplett neu denken könntest, aus der Perspektive eines Trainers. Was wären die Dinge, die du verändern würdest, wenn du der Architekt eines neuen Systems wärst?
Boah, da können wir wirklich noch einen ganz neuen Podcast aufnehmen.
Ja.
Wahrscheinlich kurz gefasst würde ich probieren, eine Struktur aufzubauen und ein Wettkampfsystem und ein Trainingssystem, was sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, egal in welchem Alter du gerade bist, orientierst und weniger irgendwo von irgendwelchen, Achtung jetzt wieder, Verbänden aufgedrückte Strukturen sind. Ich finde, dass unsere Ligen und alles, was wir haben, nicht immer ideal zur Entwicklung der Kinder passt, was Anzahl der Spiele und Wettbewerbsform und so weiter und so fort. Was da ist einiges passiert, gerade auch im Mini-Basketball, aber ich glaube, dass wir da echt noch besser werden können, was so Flexibilität unserer Ligen angeht, um wirklich jedem Kind ein optimales Spielfeld zu geben. Sei es, ob du eine Anfängerin bist, ob du schon dabei bist, ob du Leistungsspieler bist, ob du den Sprung gerade machst. Ich glaube, da ist im jungen Bereich, wo ich mich viel besser auskenne, eine Menge Luft nach oben, aber alles, was ich mal so aus dem weiblichen Bereich mitkriege, noch viel, viel mehr Luft auch nach oben, um da noch mal flexibler reagieren zu können auf alles, was passiert.
Spannend. Und würdest du sagen, dass sozusagen das, also ich finde es total spannend, und würdest du sagen, es gäbe auch einen ganz essentiellen Schnittpunkt zu langfristigen Trainerverträgen, besseren Bedingungen für Trainer, die sozusagen, um genau dieses Ziel, was du jetzt gerade hast, vielleicht auch andere Schwerpunkte und andere Wettkampfsysteme anders leben zu können?
100 Pro, weil ich glaube, dass auch Jugendtrainer oder eigentlich jeder Trainer danach bewertet werden sollte, wie du Entwicklung mit den Leuten machst, wie du die Leute weiterbringst und nicht danach. Und verstehe mich nicht falsch, ich will auch gewinnen und ich freue mich auch, wenn ich das Spiel gewonnen habe und ich ärgere mich, wenn ich verloren habe. Aber es darf einfach nicht alles daran hängen, ob am Ende der Saison du mit deiner Mannschaft Platz 1 gewonnen hast, weil alles geklappt hat, oder ob du nur Dritter oder Vierter geworden bist oder vielleicht sogar die Playoffs verpasst hast oder was auch immer. Also ich höre auch dann Trainer, die bestimmte Sachen machen, nur weil sie irgendwo absteigen können und Druck vom Verein haben des Abstiegs und deswegen Sachen machen, die sie gar nicht glauben. Und ich finde, da irgendwie eine Balance zu finden, weil Wettkampf ist wichtig, auch für die Entwicklung von Spitzenleistungen, aber es darf nicht alles dem Wettkampf untergeordnet sein. Und ein Trainer muss danach bewertet werden, wie er eine Kultur in einem Verein, in einer Mannschaft entwickelt, wie er die Spieler und Spielerinnen entwickelt und solche Sachen macht und nicht daran, ob er in der U14 Landesliga B Sechster, Siebter oder Achter geworden ist.
Ich lasse es einfach so stehen, weil ich nichts zu ergänzen habe, weil es, aber ich gebe dir recht, man könnte wahrscheinlich alleine darüber nochmal 2 oder 3 Podcast-Stunden füllen. Jenny, du musst ja die Frage auch beantworten, ne?
Ja, ich mache es kurz. Ich habe 2 Punkte, die ich ergänzen würde. Nummer 1, der bezieht sich auf die SpielerInnen. Den SpielerInnen ermöglichen, so lang wie möglich, so variabel wie möglich zu trainieren. Also nicht unbedingt als Sportart Basketball sagen, wir haben das Alleinstellungsmerkmal, wir sind die einzige Sportart in deinem Leben, sondern es muss auch okay sein für Vereine, Verbände, TrainerInnen, wenn ein Kind einmal die Woche noch zum Tennis geht oder zum Handball geht oder zum Rugby geht. Ich habe bewusst nicht Fußball gesagt, zum wo auch immer hingeht. Ja, das wäre für mich die eine Sache, weil ich glaube, das ist, also der Mehrwert für die Kinder ist so groß, dass dass Sportarten über ihren Schatten springen müssen, nicht die Nummer 1 zu sein oder dass es noch eine andere Sportart neben ihnen gibt. Und die zweite Sache wäre, zum Thema Wertschätzung der TrainerInnen. Und da hatten wir in der Folge mit Patrick Femerling drüber gesprochen. Jugendtrainerin sein muss ein normaler Job sein. Also, wenn wir gerade über TrainerInnen-Dasein sprechen in unserer Sportart, dann heißt es ja oft Profi-TrainerInnen, ne? Und da will ich hin und da arbeite ich mich hoch. Aber es muss eben ein, ja, normaler Job sein, einfach im Jugendbereich. Und das eben die ganze Zeit und nicht eben immer weiter die Leiter hochgehen wollen, arbeiten zu wollen. Das wären die 2 Punkte, die ich hinzufügen würde.
Bietet
War das?
Raum
Ist
für mehr auf jeden Fall.
Marius eine Frage eingefallen oder sagst du, nee, nee,
Ja,
das reicht?
die könnt ihr auch kurz beantworten.
Ja.
Was, what if ihr Präsident vom Deutschen Basketballtrainerverband wärt?
Wow. Ich würde
Was würdet ihr
die
ändern? Gute
Quote,
Sache.
ich würde die, das Ziel für die Frauenquote auf 50% hochsetzen. Ich weiß, sehr, sehr ambitioniert. Da müsste wahrscheinlich auch viel passieren, so, ja, in puncto Tarifverträge, also was ist, wenn ich schwanger bin, und so weiter und so fort, ne? Das haben wir ja auch gerade bei ganz vielen Profi-AthletInnen Athletinnen, was sind da meine Rechte und so weiter, aber kurz und knapp 50-50.
Versuchen, mittelfristig oder langfristig genau in Gespräche zu kommen mit den verantwortlichen Stellen, Organisationen, um genau das, was ihr jetzt gerade als What-If-Illusion ausgesprochen habt. Und ich glaube, dass ganz viel damit zusammenhängt, wie wird Trainerausbildung bei uns in Deutschland gedacht? Wie wird auch, für mich geht es um das ganze Lizenzierungssystem, für mich geht es auch darum, ab wann brauche ich eigentlich welche Lizenz? Wie kann ich einfach eigentlich dafür sorgen, dass, oder welchen Einfluss habe ich, dass zumindest eine Mindeststandard an Trainerqualität vor allen Dingen im Jugendbereich erforderlich wird, ne? Da können wir ganz viel darüber diskutieren, ob das immer an Lizenzen hängt. Aber ich glaube, es ist zumindest erstrebenswert, und das geht ja auch in die Richtung Wertschätzung, die du gesagt hast, Jenny, dass einfach auch nicht jeder jeden Job machen kann. Und dass man eine gewisse Grundausbildung in welchem Bereich noch immer als Voraussetzungen dafür braucht, um in bestimmten Bereichen zu arbeiten, um eine gewisse Qualitätssicherung zu haben. Und ich glaube, dass damit dann natürlich auch das ganze Thema Wertschätzung steigt, weil sich einfach dann die Zahl auch derjenigen, die dafür solche Positionen in Frage kommen, auch erstmal auf natürliche Weise reduziert und die eigene Weiter- und Fortbildung einen anderen Wert bekommt. Und das wäre vielleicht etwas, was man dann so strategisch langfristig ich vielleicht versuchen würde, in Angriff zu nehmen. Neben all den Dingen, die Marius auch schon macht, weil ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist. Aber genau, das wäre wahrscheinlich so ein langfristiges Ziel.
Haben wir was zu tun?
Ja.
Ja, super. Dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen, Folge 30, die, in der wir einen Verband wach küssen. Marius, vielen Dank für deine Zeit und für die, ja, vielen interessanten Dinge, die du erzählt hast über den Deutschen Basketballtrainerverband. Und wir werden das sehr interessiert verfolgen. Ich werde direkt mal die Homepage aufmachen und meinen Mitgliedsantrag ausfüllen.
Oh,
Und dann
Jenny, das hast du jetzt in aller Öffentlichkeit gesagt, aber ja.
sage ich jetzt, mache ich jetzt direkt. Ich werde Leo auch
Da ist
direkt noch
Druck.
mit verhaften. Und
Da ist
dann hat
Druck,
er
aber
zwei neue Frauen, die dabei sind.
super, dann
Oder
hat sich das
drei.
auch schon mehr als gelohnt. Und dann freue ich mich jetzt schon, wenn mein Auftritt Nummer 3 bei euch dann irgendwann in eurem Podcast ist, in welcher Form auch immer. Habe
Darauf
ich mich
freue ich
gleich mal
mich
wieder
auch.
selber eingeladen, einfach. Einfach gleich selber
Super.
eingeladen, super.
Das hättest du nicht tun müssen, Marius, weil ich glaube, wir haben so viel noch offen gelassen, von dem ich zumindest glaube, dass du da ein wirklich hervorragender Gesprächspartner sein wirst. Gerade weil, abgesehen von deiner sympathischen Art, das kann man dir auch mal, glaube ich, so sagen, du, glaube ich, auch eine sehr out-of-the-box Persönlichkeit hast und einfach Dinge von einer anderen Perspektive siehst und denkst. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns nochmal wiedersehen werden. Vielen Dank.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Timeout over.